Guten Morgen miteinander. Ich bin momentan in der Bergpredigt dran und habe darum gedacht, ich möchte euch gerne hier einen Abschnitt mitbringen, wo wir uns können ein bisschen ausführlicher Gedanken machen können. Und zwar wird das sein aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 17 bis 20. Und ich habe das für mich so überschrieben, mit dem Titel «Das ewig gültige und heilige Gesetz Gottes». Das ewig gültige und heilige Gesetz Gottes. Also Bergpredigt richtet sich ja an die Jünger von Jesus. Allerdings nicht als eine Keimbotschaft, sondern auf einem ein bisschen abgelegenen Berg oder Hügel, umringt von der Volksmenge. Wir können das lesen, so wird es eingeführt im Kapitel 5, dort ab Vers 1. Und zuerst kommen dann die in christlichen Kreisen sicher wohlbekannten Worte von den sogenannten Seligpreisungen, dort Vers 3 bis 12. Dann beschreibt Jesus das Wesen vom Jüngersein. Sie sind nämlich Salz und Licht, das in den Vers 13 bis 16. Und zwar sind sie das, ob sie das wollen oder nicht, ob sie es merken oder nicht. Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht. Mit dem Salz- und Lichtvergleich hat Jesus Sinn und Zweck von der Christus-Nachfolge definiert. Und jetzt, und mit dem kommen wir zum heutigen Predigttext, erklärt Jesus, in welchem Verhältnis er als der verheißene Christus zur Heiligen Schrift steht und aus dem folgend, welche Konsequenzen das für seine Jünger hat. Ich lese also Matthäus Kapitel 5, ab Vers 17 bis Vers 20. Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis alles geschieht. Wer also auch nur eines dieser Gebote auflöst und sei es das Kleinste und die Menschen so lehrt, der wird der Geringste sein im Himmelreich. Wer aber tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Wir werden in drei Schritten durch die vier Vers gehen. Zuerst machen wir uns mit dem Vers 17 über das Gedanken, was es bedeutet, dass Jesus das Gesetz erfüllt. Nachher mit Vers 18 bedenken wir die Schönheit und die Wirksamkeit von Gottes Wort, also von der Bibel. Und schließlich werden wir uns anhand von den Vers 19 und 20 vor Augen führen, mit welchem Ernst und Nachdruck Jesus hier über die Bibeltreue redet. Ich fange an mit dem ersten Punkt. Jesus erfüllt das Gesetz. Nochmal der Vers 17. Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Gesetz und Propheten ist im Neuen Testament eine häufige Wendung für das, was wir heute als Bibel bezeichnen. Damals natürlich konkret vorerst nur das Alte Testament. Jesus ist gekommen, das heisst, er ist als Mensch in die Welt gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Was meint Jesus mit erfüllen? Im unmittelbaren Zusammenhang können wir es so formulieren. Jesus ist gekommen, um das Gebot von Gott vollständig und perfekt umzusetzen. Selbstverständlich erschöpft sich die Mission von Jesus nicht in dem, ein tadelloses Leben gemäss dem Gesetz von Gott zu führen. Jesus erfüllt in dem Sinn nicht nur das Gebot von Gott, sondern alles, was Gott ihm aufgetragen hat, zu tun. Zum Beispiel sagt Jesus ja im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Aber hier an diesem Punkt in der Bergpredigt geht es sicher das nächste Mal um den Aspekt der Erfüllung der Gebot von Gott, wo in der Heiligen Schrift offenbart und aufgeschrieben sind, damit der Mensch sich nicht nur daran, wie man es so schön sagt, orientiert, sondern sie auch konsequent anwendet und umsetzt. Das so verwendete Wort erfüllen ist dann auch ein starkes Wort. Es ist als etwas Komplettes und Vollständiges zu verstehen. Auf ein Glas Wasser bezogen, und ich habe ja da eins, würde es so viel bedeuten wie buchstäblich randvoll, bis einfach wirklich nicht mehr Platz hat. Wenn wir allerdings ein Glas füllen, so wie auch das, dann immer nur so weit, wie es unserer mehr oder weniger zittrigen Hand auch entspricht. Sonst ging es nämlich rasch und ich hätte hier alles versabbert. Und so neigen wir allerdings auch dazu, dass wir Gebote von Gott so weit erfüllen wollen, wie es unserem zittrigen Glauben entspricht. Das heisst, wir stehen in der Gefahr, das Gebot von Gott zu relativieren, beziehungsweise zu senken oder mildern auf ein für uns noch erträgliches Mass. Und das mit der Idee, damit es uns möglichst gut oder vielleicht doch noch gelingt, das Gebot einigermaßen korrekt umzusetzen. Dass es bei der Einhaltung der Gebote von Gott aber um ein vollständiges Einhalten geht, wird zum Beispiel durch den Apostel Jakobus unterstrichen. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Wenn ihr nun das Gesetz vollständig erfüllt, das Königliche, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person urteilt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet überführt vom Gesetz als seine Übertreter. Denn wer das ganze Gesetz hält, in einem einzigen Punkt aber versagt, der hat sich in allen Punkten schuldig gemacht. Klare Ansage. Wenn man also nur schon an einem Punkt das Gesetz übertreten, dann haben wir das Gesetz nicht vollständig erfüllt. Jesus sagt hier jetzt aber, dass er gekommen sei, das Gesetz zu erfüllen. Mit dem erhebt er, also zumindest in den Ohren der damaligen Zuhörer, einen enormen Anspruch. Er sagt mit dem eigentlich, dass er offenbar in der Lage ist, das Gesetz ohne Wenn und Aber makellos und perfekt umzusetzen. Das ist also eine deutliche Aussage. Vor allem, weil Jesus das ja nicht erst rückblickend als Fazit von seiner irdischen Wirksamkeit behauptet und sagt, schaut doch, wenn ich es gemacht habe, sondern das am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten angekündigt. Ja, wollte ich oder, excuse, jemand von euch so auftreten und behaupten, er könne das Gesetz vollständig erfüllen, dann würde man wahrscheinlich sagen, dass da jemand ziemlich grosse Töne spuckt. Die Aussage beinhaltet nämlich implizit, dass Jesus mit dem schon einmal klarstellt, dass er in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft ohne Sünde ist. Und tatsächlich haben ihm ja seine Finde, vorab aus der Personengruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten, haben ihm immer wieder irgendwelche Gesetzesübertretungen unterstellen wollen. Doch eigentlich haben sie gar nie etwas in der Hand gehabt gegen ihn. Es sind nur Anschuldigungen gewesen, ohne Grundlage. Und darum entgegnet ihnen Jesus ja mal in Johannes Kapitel 8, Vers 45 und 46, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Jetzt ist die Sündlosigkeit einerseits ein weiterer Beweis, dass Jesus der Sohn von Gott ist, dass er der verheißene Messias ist, wie es zum Beispiel ja in einem viel zitierten Abschnitt im Prophet Jesaja Kapitel 53 unter anderem heißt, nämlich im Vers 8 und 9, denn aus dem Land der Lebenden wurde er herausgeschnitten. Der Schuld meines Volks wegen hat es ihn getroffen. Und bei Frevlern gab man ihm sein Grab und bei Reichen, als er starb, obwohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Trug in seinem Mund war. Und andererseits kann er durch seine Sündlosigkeit Sünde von der wahrhaftig Schuldigen tragen bzw. tilgen. So heißt es nämlich weiter im Vers 12, er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter trat er ein. Also bringt es der Apostel Paulus auf den Punkt, wenn er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es geht schließlich nicht nur darum, dass wir Jesus bewundern, weil er als einziger Mensch ohne Sünde ist, sondern vielmehr sollte uns bewusst sein, dass ohne die Sündlosigkeit von Jesus sein Opfertod am Kreuz für uns kein ewig gültige Sühne hätte können bewirken. Das ist ja im Hebräerbrief ein grosses Thema. Jesus erfüllt also ohne Abstrich und ohne eine einzige Ausnahme das vollständige Gesetz und alle Gebote von Gott, die wir in der gesamten Bibel finden. So kommen wir zum zweiten Punkt. Schönheit und Wirksamkeit von Gottes Wort. Und dazu nochmal der Vers 18. Denn Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis alles geschieht. Das denn am Anfang von diesem Satz zeigt, dass er die Aussage mit der vorhergemachten Aussage verknüpft. Mit dem will er gerade einmal deutlich machen, dass er das Gesetz an keinem Punkt irgendwie anpassen oder relativieren will. So quasi die Latte absetzen, damit sie noch erreichbar wäre. Das Jota ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das Hökli ist nicht so klar zu definieren, könnte aber das eine Strichli sein an dem kleinsten Buchstabe und durch das die Bedeutung haben, selbst vom kleinsten Gebot soll nicht ein winziges Strichli wegfallen. Und zwar gilt das, bis Himmel und Erde vergehen. Also mindestens bis zur Wiederkunft von Jesus. Mit dem wird auch klar, dass das alttestamentliche Gesetz für uns, das heisst seit dem neuen Bund, auf keinen Fall ausgedient hat oder nicht mehr gültig wäre. Wir müssen uns vor Augen heben, dass die Gebote von Gott in erster Linie keine Gesetze für die Menschen sind, sondern sie sind Ausdruck vom Wesen von Gott. Sie beschreiben nämlich den wunderschönen, reinen und heiligen Charakter von Gott. Wenn wir das Gesetz studieren, wie es uns in der ganzen Bibel offenbart ist, dann sollte uns bewusst sein, dass es sich um eine Beschreibung vom Wesen von Gott handelt. Und aus dem abgeleitet ergänzt sich dann natürlich für den Mensch Gebot und Gesetz, wo ihm leider aufgrund von seiner verderbten Natur grundsätzlich widerstreben. Denn der Sündenfall hat dazu geführt, dass der Mensch das Gesetz von Gott hasst. Sie sind ihm eine Last, weil sie ständig sein Gewissen anklagen, und das zu Recht. Wären wir sündlos, so wie Jesus, dann wäre das Einhalten der Gebote von Gott für uns keine Last, sondern schlichtweg pure Freude und eine Selbstverständlichkeit. Ja, es würde ganz einfach unserer Natur entsprechen. Wir wären dann einfach so und könnten gar nicht anders. Der Zustand wird im Himmel herrschen. Erst im Himmel wird das Leben gemäß dem Gesetz von Gott für uns ohne Krampf und ohne Kampf sein. Im Himmel werden ja Gebote von Gott nicht verschwinden oder nicht mehr gültig sein, sondern sie werden in heiliger Vollkommenheit einfach das Normale sein. Aber sagt Jesus doch nicht, dass das Gesetz nur so lange gilt, bis Himmel und Erde vergehen, beziehungsweise also bis zu seiner Wiederkunft? Jesus sagt doch aber nicht, bis sich alles erfüllt hat, im Sinn von, bis das alles erledigt ist, sondern die Formulierung lautet, bis alles geschieht, was so viel bedeutet wie, bis alles so geschieht, wie es Gott will. Das heisst, bis alle Gesetze voll und ganz wirksam sind und ohne Widerstand umgesetzt werden. Das ist eben dann ein paradiesischer Zustand. Wenn alle ohne geringste Abweichung nach dem Gebot von Gott leben. Gebot von Gott dienen also nicht nur als eine Art Übergangsphase, um noch einigermaßen Recht und Ordnung zu wahren in einer gefallenen Schöpfung. Vielmehr ist ihre vollständige Umsetzung das Ziel, nachdem wir als Gläubige mit aller Kraft und Freude streben. An dieser Stelle betont Jesus also die unwiderstehliche Kraft und Schönheit, die von Gottes Wort ausgeht. Gottes Wort, insbesondere das Gebot von Gott, werden sich zum Schluss gegen jeden Widerstand durchsetzen. Und zwar Kraft von seiner Gerechtigkeit und von seiner Gnade. So wie es im Philipperbrief Kapitel 2 in den Vers 10 und 11 unter anderem heißt: damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Doch wir warten hier auf dieser Welt nicht einfach auf den Moment, bis Jesus wiederkommt, sondern Jesus nimmt mit Blick auf das Ziel die Jünger in die Pflicht, schon da und jetzt Gebot von Gott ernst zu nehmen und zu lieben. Das führt uns noch zum dritten Gedanken, den ich überschrieben habe, die Ernsthaftigkeit von der Bibeltreue. Nochmal dazu Vers 19 und 20. Wer also auch nur eines dieser Gebote auflöst, und sei es das kleinste, und die Menschen so lehrt, der wird der geringste sein im Himmelreich. Wer aber tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Modern gesprochen geht es hier um die sogenannte Bibeltreue. Jesus macht deutlich, dass es hier kein Spielraum gibt. Also kein mehr oder weniger. Selbst das kleinste oder scheinbar unbedeutendste Gebot darf nicht verletzt oder ignoriert werden. Und Jesus ist auch hier ganz stark im Alten Testament verwurzelt. Psalm 119, der Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und ewig gilt das ganze Gesetz deiner Gerechtigkeit. Ohne auf die wichtige Frage einzugehen, welche Gebote jetzt die kleinen und welche die ganz wichtigen sind, können wir an dieser Stelle jedenfalls entnehmen, dass es innerhalb der Gebote von Gott ein Gewichtig gibt. Das rauszuschaffen, ist eine Fleissarbeit und in der Anwendung im Alltag benötigt das viel Weisheit. Denn wo das fehlt, lurt die Gefahr von der Gesetzlichkeit auf der einen oder von der Willkür auf der anderen Seite. Nur ein Beispiel, wo uns in dieser Frage von der Abwägung, von der Gewichtung der Gebote hilfreich kann anleiten. Jesus ist ja immer wieder konfrontiert worden mit dem Sabbatgebot, wo ihm den Pharisäer versucht haben, mehrfach einen Strick zu drüllen. Ich lese dazu aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 1 bis 8. In jenen Tagen ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Und seine Jünger waren hungrig und begannen, Ähren zu raufen und zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, sieh her, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Da sagte er zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er hungrig war, er und seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging und wie sie die Schaubrote aßen, die weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern nur die Priester. Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester im Tempel am Sabbat den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Hättet ihr begriffen, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Ja, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Natürlich müssen wir an dieser Stelle vorsichtig und behutsam sein, dass wir jetzt nicht einfach anfangen, Gebot von Gott gegeneinander auszuspielen, so wie es uns gerade passt oder recht dunkt. Jesus ist der Herr über den Sabbat, wie er natürlich über alle Bereiche von unserem Leben der Herr ist. Und darum dürfen wir solche Abwägungen und Gewichtungen, welches Gebot jetzt der Vorrang hat, nur nach gründlichem Bibelstudium auch ausführen, wo uns dann gesagt und gelehrt wird, in welchem Fall was zu tun oder ob es zu lassen ist. Jetzt aber zurück zu unserem Abschnitt aus der Bergpredigt. Die Verse aus Matthäus 5, also Vers 19 und 20, enthalten noch ein paar wichtige Details, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich wahrnehmen. Jesus sagt im Vers 19, wer auch nur das kleinste Gebot auflöst, das heisst ignoriert und nicht ernst nimmt und Menschen so lehrt, ist der geringste im Himmelreich. Wer hingegen das vollständige Gesetz tut und so auch lehrt, der wird gross sein im Himmelreich. Zum einen. Und da liegt bei manchem Pharisäer eben das Problem. Darf das Gebot von Gott nicht nur gelehrt werden, so richtig es auch ist, sondern der, der es lehrt, muss auch tun, was er selber lehrt. Streng genommen muss er gemäss dieser Formulierung sogar zuerst tun, was er dann lehrt. Leben und Lehre müssen zwingend übereinstimmen. Zum anderen sagt Jesus hier allerdings nicht, dass diejenigen, die die kleinsten Gebote auflösen, vom Himmelreich ausgeschlossen sind. Vielmehr sagt er, dass sie im Himmelreich die geringsten sind. Es gibt also eine Abstufung im Himmelreich. Auf das gehen wir jetzt aber nicht näher ein. Erst im Vers 20 redet Jesus davon, dass nicht jeder ins Himmelreich kommt. Denn nämlich nicht, so sagt er, wenn unsere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer, nicht bei weitem übertrifft. Die Schriftgelehrte und die Pharisäer haben aber damals als die Vorzeigefrommen gegolten. Sie haben die Heilige Schrift in- und auswendig gekannt. Sie haben sehr strenge Maßstäbe gehabt und haben das heilige Gesetz von Gott wollen in jedem Detail bewahren und anwenden. Also eigentlich ja genau das gleiche Anliegen, wie es Jesus hat. Warum aber genügt die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht? Jetzt wissen wir ja, dass Jesus die Pharisäer teilweise sehr hart zurechtgewiesen hat. Manche haben zwar Gebot von Gott gelehrt, aber sie haben sich selber nicht wirklich daran gehalten. Andere haben durch kreative Umdeutungen das Gebot von Gott auf ihre Situation einfach irgendwie angepasst. Doch selbst wenn es ganz ehrliche, aufrichtige und wahrhaft gottesfürchtige Pharisäer gegeben hat, und es hätte ja durchaus solche gegeben, selbst dann haben sie immer wieder gesündigt und da und dort die göttlichen Gebote verletzt. Jesus setzt hier den Maßstab definitiv sehr hoch. Höher als ein sündiger Mensch das je könnte erreichen. Jetzt sollten wir aber eben nicht in die Falle der Heuchelei oder vom Relativieren laufen. Ich sage immer wieder, in jedem frommen Mensch steckt auch ein Pharisäer. Die einen Pharisäer geben nach außen hier ein gutes Bild ab. Erwarten dann von den anderen, dass sie auch perfekt sind. Aber sie heucheln, weil sie ihre eigenen Sünden kaschieren oder heimlich ausleben. Die anderen Pharisäer sind sehr kreativ und bügen das Gebot so an, dass sie sie aus eigener Kraft noch erfüllen könnten. Beides ist jedoch eine Form von der Selbstgerechtigkeit bzw. Streben nach Selbstgerechtigkeit. Beide Gruppen der Pharisäer haben allerdings nicht verstanden, dass gerade die Einsicht und das schonungslose Bekenntnis der eigenen Überforderung genau der Punkt ist, wo Christus uns will anführen. Denn wenn wir das erkennen, dann erst wird uns wirklich bewusst, was Gnade ist und dass wir nur durch die Gnade erlöst werden, zu unserem Heil und zur Ehre von Gott. Und mit dem kommen wir natürlich zum zentralen Punkt vom Evangelium. Jesus macht deutlich, dass wir ohne Gnade keine Möglichkeit haben, ins Himmelreich zu kommen. Denn die Gerechtigkeit, wo diejenige Gerechtigkeit von den Schriftgelehrten und Pharisäern bei weitem übertrifft, die muss von Gott selber kommen. Die bessere Gerechtigkeit wird uns allein durch Jesus Christus geschenkt und uns von ihm allein angerechnet. Es ist seine Gerechtigkeit, die uns gerecht macht. Die bessere Gerechtigkeit wirkt durch den Glauben und zwar durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Der Heilige Geist, der in uns das Werk von der Heiligung vorantreibt und uns immer mehr lehrt, was es heisst, in der Gerechtigkeit von Gott zu leben. Und das immer alles und allein zur Ehre von Gott. Gnade muss also nicht in erster Linie intellektuell aufgenommen und ergriffen werden durch den Verstand. Gnade muss existenziell erlebt und erfasst werden durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben, wo Gott allein durch den Heiligen Geist in uns zum Leben erweckt, durch die Wiedergeburt. Und wo dann das neue ewige Leben in uns auch fördert und uns sicher zum Ziel auch führt und wird bewahren. So schreibt der Paulus, der Galater, ich zitiere aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 16 bis 21. Weil wir aber wissen, dass ein Mensch nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Das sagt er, der Paulus, der Pharisäer. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz geschrieben steht. Denn durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch gerecht werden. Wenn wir jedoch im Bestreben, durch Christus gerecht zu werden, nun selbst als Sünder dastehen, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Gewiss nicht. Schuldig mache ich mich dann, wenn ich wieder aufrichte, was ich abgerissen habe. Denn dadurch, dass ich den Weg des Gesetzes zu Ende gegangen bin, bin ich für das Gesetz tot. So kann ich fortan für Gott leben. Ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Das heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich will die Gnade Gottes nicht außer Kraft setzen, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Aber Christus ist eben nicht umsonst gestorben, sonst würde mir das Abendmahl nicht feiern. So sagt ja der Heilige Geist auch durch den Apostel Johannes zu unserem Trost. Und mit dem möchte ich schließen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen. Ich tue noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Treue, für deine Geduld, für deine Gnade. Wir danken dir, dass wir in Jesus Christus dürfen gerecht gesprochen sein und mit dem eigentlich das erfüllen, wo du selber den Jüngern gesagt hast, hier in der Bergpredigt, dass unsere Gerechtigkeit die von den Schriftgelehrten und Pharisäern bei weitem muss übersteigen, damit wir ins Himmelreich kommen. Und genau das bewirkt deine Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist in uns. Oh, wir können dir dafür nicht genug danken. Wir können staunen, dich dafür loben und in dem Sinn auch ganz freudig teilnehmen am Abendmahl. Lob und Dank sei dir dafür. Amen.